Stubengespräche. Wissenschaft aus dem Battlehaus. Stube des Schrift- und Kalligraphiemuseums Bettenbach in Almdach. Herzlich willkommen bei Stubengesprächen Wissenschaft aus dem Battlehaus. Heute eine neue Ausgabe mit einem neuen Wissenschaftler. Bei mir sitzt der Ernst Diebka, seines Zeichens Historiker. Hallo Ernst.
Grüß euch.
Und wie immer der Egon Urban, der die Moderation macht. Hallo Egon.
Ja, servus. Ja.
Und Habinger Joachim an die Turntables. Und außerdem im Publikum in der Feichtinger Stuben natürlich die Gäste, die wieder zahlreich gekommen sind. Das freut uns. Und ja, für euch draußen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht heute um ein spinnendes Thema. Was nicht heißt, dass wir spinnen, sondern es geht um Spinnen unter anderem. Und Egon, ich bitte. Ja. Beginnt das Gespräch.
Herzlich willkommen, mein Gast heute, der Ernst Diebka, ist wieder mal ein Wissenschaftler, der nicht aus dem akademischen Bereich kommt, der einen völlig anderen Berufswerdegang hat und sich jetzt im Alter hin zur Pension der Wissenschaft noch einmal sehr nähert und uns heute mit seiner Dissertation zum Thema der Spinnverlag der Linzer Wollzeugfabrik im Salzkammergut erfreuen wird. Darauf werden wir später noch genauer eingehen. Jetzt, was hast du mit dem Salzkammergut zu tun, lieber Ernst?
Jo, schon eine ganze Menge, aber zuerst einmal danke für die Einladung, danke für die technische Betreuung und freue mich, dass so wahnsinnig viele Leute da sind. Klasse, ich hoffe, es ist ein bisschen interessant für Sie auch. Egon, auf die Frage zurückkommend, mit dem Salzkammergut, eine ganze Menge natürlich in Bad Ischl geboren, aufgewachsen, dort maturiert und in etlichen kleinen Werkeln auch irgendwie tätig. Bin dann nach der Matura 1980 nach Salzburg gegangen, war aber nur etliche Jahre ziemlich verbandelt mit Ischl aufgrund dieser kleineren oder größeren Werkeln, wo ich was da habe. Und jetzt bin ich halt schon seit 87, 88 Jahren in Wien. Also schon ein bisschen weiter weggerückt, aber es ist mir ein vertrautes Terrain sozusagen.
Ja, jetzt habe ich deinen beruflichen Werdegang kurz angesprochen, der ja nicht akademisch ist. Magst du da noch kurz vielleicht auch zu deinen Werkeln in Ischl was sagen?
Ja, gern. Also die Ischler Werkeln sind mir schon liebgewonnene Erinnerung sozusagen. Wir haben an der Schule Literaturgruppen gegründet gehabt. 77, 78 so in der Größenordnung und eine Zeitung ausgebracht, die Perspektive, die deshalb erwähnenswert ist, weil es Övi noch gibt, inzwischen allerdings nicht mehr im Salzkammergut, sondern die wird in Graz ausgegeben und auch von einem völlig anderen Führungsteam wie damals, ist glaube ich niemand von den ganz alten sozusagen Schülern damals noch dabei, aber wir haben halt Lesungen veranstaltet in Ischl und selber unsere Texte halt auch präsentiert und ja, war eine ganz gute Geschichte. Zweites kleines Werkel, das auch so eine Langzeit-Performance hingelegt hat, war die Ischler Amnesty-Gruppen. Auch da haben sie ein paar engagierte Leute zusammengefunden. Und aber wie es so ist, wenn sie Leute irgendwie miteinander, dann macht es halt puff und dann entsteht auf einmal was. Also sowieso die Arbeit, was Amnesty halt vorsieht, also Betreuung politischer Gefangener auf der ganzen Welt, per Briefe, Petitionen, Geld sammeln, Basare machen. Und ein paar von der Gruppen haben sich einfallen lassen, dass man lässig sozusagen Schuleröffnungsfest machen konnte im Pfarrheim in Ischl. Das waren riesengroße Feste mit Gescheitmusik. Und nämlich immer dann, wenn die Zeitumstellung war, weil da haben die Leute dann eine Stunde gewungen, sozusagen. Also wenn es geheißen hat, um 12 Uhr bist du daheim, war es in Wahrheit ja noch. Also war die Idee, waren lässige Festeln auch. Ja, und die dritte Geschichte, die ich schon erwähnen muss, ist der Keller. Das war eigentlich schon nach der Matura auch wieder so zufällig Leute auf dem Fleck gewesen, wo machen wir was. Und die Idee war eben dann so ein kleines Kulturzentrum zu machen und Kulturveranstaltungen. Es hat sich eben der Keller genannt, war in einem historischen Gebäude in der alten Blossmühl. In Ischl haben wir die Möglichkeit gehabt, die Kellerräume zu adaptieren und das halt als Veranstaltungsraum auszubauen. Hätte auch nur funktioniert, ich meine, wir waren schon, da war ein Lehrerbadl sozusagen in der Mitte. Den Roland Holzwart kennen vielleicht Salzkammergut-Spezialisten heute noch, weil er ja im Radio Salzkammergut jetzt eine wesentliche Rolle spielt. Und als treuester Konzertgänger vom Ebenseer Kino irgendwie, ich glaube, der hat jetzt Konzertl gesehen, weiß nicht, ob das immer noch gilt, aber 20, 30 Jahre lang war der auf jedem Konzert vollkommen konsequent dabei, hat das auch fotografisch dokumentiert und so, ist ein ganz wichtiger in der Szene damals. Ja, waren halt auch Veranstaltungen, Lesungen, kleine Kabarets und solche Sachen. Hat es nur länger gegeben, wir haben dann leider nach 5 Jahren unsere Räumlichkeiten wieder verloren, weil das war ja so eine Bitleihe-Geschichte. Und dann war es sozusagen eine unbehauste Kulturinstitution, die ein gewisser Hannes Heide dann nur eine Zeit gemanagt hat, der die Salzkammergut auch bekannt ist als ehemaliger Bürgermeister von Ischl, etc. etc. Da nickt eh schon wer zustimmend, also auch nicht unprominent gewesen. Ja, das waren meine Ischler-Zeiten. Dann bin ich eben studieren nach Salzburg gegangen, Lehramtsstudium, Deutschgeschichte, also daher auch der Bezug zur Geschichtswissenschaft. Und dann hat es mich irgendwie in die Behindertenarbeit sozusagen, Arbeit, Menschen mit Behinderung würden wir heute ein bisschen korrekter sagen, eingesaugt. Und da bin ich gute 30 Jahre irgendwie tätig gewesen. Ja, und dann war ein bisschen so die Fragestellung, bleibe ich dort oder mache ich da nicht nur was anderes, was auch irgendwie ein Herzensanliegen von mir war, weil so quasi nach dem Studium, Mensch, eine Dissertation war schon auch noch lässig, habe ich schon in den 90er Jahren mal mich ein wenig gespült, das war aber zu ungenau angelegt, wollte auf der Philosophie was machen, aber damals war auch fächerübergreifend, war alles ein bisschen kompliziert. Also dieses Projekt ist gescheitert, aber dann vor, im Prinzip, im 19. Jahr, also vor 5 Jahren, hat sich irgendwie aufgetan, ich könnte mir das leisten. Das ist ja auch eine Frage, wie man sich das leistet, so lange in Forschung zu sein, ohne dass der Geld damit verdienst. Und da dachte ich, let's do it. Geh rein und tu es. Gott sei Dank haben sie mir meine alte Lehramtsausbildung noch anerkannt auf der Uni. Das war fast schon knapp gewesen. Aber ja, und seitdem war ich viel, viel in Archiven tätig. Also zunächst in Wien im Staatsarchiv, weil da für diese Spinnereigeschichte einiges an Akten beieinander ist. Und dann auch viel im Oberösterreichischen Landesarchiv in Linz eben, weil da das Salzoberamtsarchiv liegt. Und das ist ein mächtiger Bestand, den man sowieso noch alle Richtungen beforschen kann. Na
gut, damit sind wir jetzt bei deiner Dissertation, die du ja praktisch als Privatgelehrter, wenn man das so nennen will, machst. Ja. Ja. Naja, außerhalb eines akademischen Bereichs und das meiste daheim, deswegen mit privat gar nicht so weit.
Weit weg, ne?
Und die Dissertation, ich habe es zuerst schon einmal gesagt, ich sage es nur einmal, der Spinnverlag der Linzer Wollzeugfabrik im Salzkammergut. Da sind ja gleich ein paar Begriffe drin, wo ich ehrlich sage, ich glaube, wir brauchen ein wenig Erklärung.
Fangen wir von vorne an, obwohl ja Salzkammergut, was da der letzte Begriff ist, vielleicht sogar ein bisschen eine Erklärung braucht. Spinnverlag. Verlag hat jetzt nichts mit so Print und Büchern auszugeben oder so zum tun, sondern Verlagssysteme waren in der damaligen Zeit, wir sind, was meine Dissertation betrifft, in der Maria-Theresianischen Zeit, also so 1750, geht aber teilweise auch früher bis Anfang 1700. Verlagssysteme waren damals eine übliche Form, sozusagen Produktion von Sachen in größerem Stil zu betreiben. Also im Gegensatz zu Fabriken moderneren Stils, wo man, da hat man ein Häusl und da gehen Torbeiter oder Torbeiterinnen rein und da machen halt eine Sache, ist Verlagssystem eben das Verlegen von Arbeit, die Arbeit in Haushalte bringen. Das geht natürlich nicht mit allem, aber mit Textil geht das zum Beispiel sehr, sehr gut. Dort sind eben Leute, die ein Geld dafür kriegen. Material wird geholt, in dem Fall nach Linz gebracht, zu der Fabrik. Neues Material gleichzeitig ausgeben und die Leute dann vor allem im Winter, in dem Fall eben Wollspinnen.
Im Winter?
Naja, kommt jetzt darauf an, wie er es tut. Nicht? Winter, also habe ich mir von den Zahlen her anschauen können, das Volumen, was sie rausgekaut haben, an Garnmengen sozusagen, was die zusammengesponnen haben, ist im Winter relativ hoch und im Sommer eher ein Drittel von dem, was sie im Winter zusammengebracht haben. Das hat schon zum Tor auch damit, dass viele dieser Hausindustriellen, sagt man, SpinnerInnen, wobei es waren hauptsächlich Frauen, so was man weiß, dass im Sommer die immer eine Landwirtschaft gehabt haben oder eine kleine Landwirtschaft und dort eh genug zum Tor war. Das heißt, im Sommer war weit weniger Zeit zum Spinnen, währenddessen Winter natürlich eher von diesen landwirtschaftlichen Arbeiten gesehen, die Stehzeiten waren, wo man durchaus dann eine Zeit gehabt hat am Abend oder halt am Nachmittag und dieser Spinnarbeit nachgegangen ist. Also das war sozusagen nicht nur ein Spezifikum vom Salzkammergut, sondern ist in ganz Oberösterreich gerannt, es ist aber auch in Niederösterreich gerannt, es ist im Waldviertel sehr viel gerannt, wo sehr früh Baumwollspinnerei angesiedelt gewesen ist. Das ist auch der Grund, warum diese Dissertation, die Andrea Komlosche, Historikerin, jetzt ist gerade in Pension einmal gegangen, aber am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Wien, weil die ihre ersten akademischen Meriten sozusagen mit einer Arbeit und einem Museumsaufbau, genau Museum, im Waldviertel sie verdient hat mit diesen Baumwollspinnern im Waldviertel. Ähnliche Situation, ganz kleine Bauern, die haben was dazu getan, auch müssen. Da ist aber auch gewebt dann teilweise worden, aber jede Menge Spinnarbeit zu verrichten gewesen und die Komlosche Andrea hat sich eben damit intensiver beschäftigt. Da gibt es ja dann ein kleines Museum dazu und ist ihre ersten akademischen Arbeiten über das gewesen. Deshalb betreut die auch diese Dissertation, weil es verwandte Themen sind. Jetzt. Und auch in Deutschland und sonst wo ist dieses Verlagssystem, also ausgelagerte Arbeit, sozusagen flächendeckend überall, wo es gegangen ist, unterwegs gewesen.
Ernst, jetzt muss ich schon fragen. Also dieses Verlagssystem, glaube ich, haben wir jetzt halbwegs begriffen. Wie das funktioniert hat, das ist quasi, wir sind vor industrieller Revolution, es gibt noch keine Maschinen, die Arbeit wird ausgelagert in familiäre Strukturen, bäuerliche Strukturen. Von wie viel Angestellte reden wir da?
Also von viel. Im Grunde das ganze Verlagssystem der Wollzeugfabrik, da reden wir von mehr oder weniger ganz Oberösterreich, teilweise sogar ins Steirische und vor allem auch Böhmen, im südlichen Böhmen, das geht bis zu 40.000 Spinnerinnen. Also das ist eine Dimension, die man sich fast nicht vorstellen kann. Groß, sehr groß.
Unglaublich. Ja. Und weiß nicht, wir haben einmal geredet, so Salzkammergut-Gegend ungefähr 7.000, haben wir gesagt, oder?
Maximal, wenn die Zahl stimmt. Ja, aber 3.000 auf alle Fälle, weil da haben wir mehrere Quellen, die das belegen. Also das ist auch nicht wenig fürs damalige Salzkammergut.
Also es ist jetzt nicht so, dass da wer von Lenz gekommen ist mit so ein bisschen Vormaterial und hat dann ein paar gesucht, die ein Spinnrad daheim haben und dann hat gesagt, platz ich da ein wenig, sondern das war ein Wirtschaftszweig, der professionell aufgezogen
war. Das war absolut professionell aufgezogen. Du musst ja anrechnen mit den Leuten. Da geht es ja dann auch um eine Menge Geld, das trotzdem fließt auf so viele Leute. Auch wenn sozusagen der Konsens bei den Beamten, die das dann im Hintergrund auch sozusagen angeschaut haben und überwacht haben, was da passiert, der Konsens war schon immer von der Spinnerei allein kann man nicht leben. Also das war schon eher ein richtiger Niedriglohnsektor. Ich habe versucht, teilweise auszurechnen, was die Leute verdient haben könnten pro Kopf. Also das ist auch nicht vergleichbar mit dem Einkommen von den Bergleuten, die man ganz gut ja weiß über die Quellen und so, sind Bruchteile davon. Aber trotzdem haben und nicht haben sozusagen, also es war trotzdem wichtig natürlich ein Zusatzeinkommen zu haben und deshalb hat das auch funktioniert eine Zeit lang.
Ja, vor allem für die Firma war es ja wichtig. Ich meine, 7.000 Leute haben die für einen Spenden oder nicht haben, ist ja... massiver Unterschied, nicht?
Ist ein massiver Unterschied, war natürlich immer wieder auch die Aufgabe, neue Spinnerinnen, also neue Arbeitskräfte zu rekrutieren für das. Und es hat sich dann in den späten 1780er Jahren aus verschiedenen Gründen eher von Oberösterreich wieder wegbewegt und in Böhmen sind große solche Spinngebiete sozusagen eröffnet wurden. Ich sage vielleicht aber trotzdem, oder hast du nur
einen? Nein.
Okay. Was zu der Linzer Wollzeugfabrik dazu, weil das ist der Auftraggeber sozusagen, mit dem ich mich beschäftige. Also es geht jetzt da nicht um Flockspinnerei oder um privates Spinnen für den Hausgebrauch, sondern es geht wirklich um Spinnerei für diesen. Und du hast es eh vollkommen richtig gesagt, das ist ein früher Ort von Industrialisierung, nicht? Die sozusagen nur weitgehend ohne Mechanisierung auskommt. die auch weitgehend ohne Kraft betriebene Maschinen auskommt, wie man sich das von Fabriken im 19. Jahrhundert vorstellt. Nicht, da geht schon der Dampfhammer oder auch der Dampfwebstuhl oder solche Sachen. Damals ist das alles noch relativ wenig ausgeprägt. Aber die Endfertigungsarbeiten und viele andere Arbeiten sind in Linz passiert. Jetzt diese Wahlzeugfabrik, sagt das noch irgendwem was, Linzer Wahlzeugfabrik? Ah doch, ja, okay. Also Kenner wissen, dass das Ding leider in, glaube 69er Jahren quasi gesprengt worden ist und ich glaube, es war Ende der 60er Jahre, wenn ich mich da alles täusche. Da war der Hausschwamm auch drin und da, also es wäre wirklich nur sehr, sehr schwer irgendwie wieder. Wobei, wenn Linz heute das Objekt hätte, hätte ein Büdel mitnehmen sollen, blöd. Also es war ein riesiger Komplex mit Walmdächern und Dachstühle, die über zwei, drei Stockwerke gingen. Also ein steiles Gebäude irgendwie, da hat schon irgendwie gebrummt sozusagen, was die Arbeit betrifft.
Wo war denn das in Linz?
Am rechten Donauufer, wie kein besonderer Linz. Vom Bergbau, ich stehe da noch irgendein, nennen es glaube ich eh noch Spinnsteckel oder wie ein ganz kleiner Gebäuderest, steht ja nur, aber der große Komplex, diese. Ja, wir müssen auch, ich meine, es ist ein paar Mal im 18. Jahrhundert nur erweitert worden, aber ein Gründungsdatum dieser Fabrik ist ja 1672, also einer der wirklich frühindustriellen Gründungen sozusagen, und hat bis in die 1840er Jahre so ungefähr auf kleiner Flamme zumindest überlebt. Also es war schon ein Langzeitunternehmen, auch irgendwie ein durchaus potentes, kann man sagen. Wie gesagt, die Endarbeiten sozusagen, Garn abliefern aus dem Salzkammergut, aber aus diverseste, aus Everding, aus Oschach, aus Hosloch im Mühlviertel etc. Aus Czeski Krumlov, also da war eine Faktorei, und aus etlichen anderen Örtlichkeiten in Böhmen. Dann ist Garn einmal in die Fabrik gekommen. Man kann dann je nachdem Garn vorfärben oder erst Gewebe färben. Das ist dann schon wieder eine Frage, was man überhaupt produziert. Dann ist es an die Webereien, also an die Weber, handwerkliche Weber gegangen, die eher in Linz und Umgebung gewesen sind. Also das war nicht so ein riesengroßes, verbreitetes System wie die Spinnerei. Und dann eben zurück, und dann sind eben diese Endfertigungsarbeiten passiert, weil wir haben ja in der Früh kurz drüber geredet, sozusagen um aus einem gewebten Stoff, nicht so oben unten, das ist Weberei, dann sozusagen ein dichtes textiles Material zu machen, braucht es ja nur Vorgänge, im Prinzip Vorgänge des Verfilzens, ja. Ich muss ja das irgendwie sozusagen in ein Ding bringen. Walten wäre das Gröbste, was man kennt, nicht? Der Walchstoff, der Schware, nicht? Auch der Tuchstoff ist solchen Prozessen unterworfen worden. Aber auch die Sachen, die diese Linzer Fabrik produziert hat, da wurde also gepresst, da wurde aufgeraut, da waren durchaus auch schon kleine Maschinen, handbetriebene sozusagen, im Betrieb, da wurde apprettiert, nicht? Apretturen gibt es heute noch auf Stoffen, da mit diversen Substanzen halt, eine glatte Oberfläche sozusagen. Ja, um einen Glanz ist sehr viel gegangen bei dieser Art von Stoffen. Also das alles ist dann in Linz passiert, fertig, und dann hat die Fabrik halt diverse Warenlager gehabt, beziehungsweise auch Messen bespült und hat diese Sachen. Aber nicht im Lokalen, sondern in Krems, auch wieder in Brünn teilweise, auch nach Ungarn exportiert. Es war Exportware.
Da würde ich ganz gerne ein kurzes Zitat aus deiner Arbeit vorlesen. Das Privileg von 13.10.1700 erwähnt die Leistung des Unternehmens bei der Fabrizierung der auf Engel und holländische Art gemachten feinen Tuch, Kronrasch, Skondi, Kadis, Scharschet und anderer ganz wollene Zeuge. Also.
Das ist die Sprache der damaligen Zeit, mit der muss man halt kennen. Also es gibt eine ganz breite Palette von Produkten, von Stoffsorten, die uns heute, glaube ich, durch die Bank alle überhaupt nichts mehr sagen. Damals waren das gängige Wollzeuge, sagt man eben, deshalb auch Wollzeuge. Das war jetzt nichts besonders Feines. Da sind also teilweise Bauernschürzen gemacht worden. zu der Zeit, wo Galizien dann österreichische Provinz sozusagen gewesen ist, haben sie zum Beispiel auch Judenmäntel erzeugt, weil Galizien einen starken jüdischen Bevölkerungsanteil gehabt hat, also eher so Gebrauchsstoffe sozusagen. Ja, und das Garn ist eben unter anderem auch aus dem Salzkammergut gekommen. Das, was du zitierst, ist eben die Kronrasch-Verordnung von Leopold I. Das war also Privileg vielleicht überhaupt dazu gesagt. Diese Fabriken, wie die Linzer Wollzeugfabrik, sind mit habsburgischen Privilegien sozusagen ausgestattet gewesen. Und das war im Wesentlichen ein Produktionsmonopol. Keiner produziert diese Wollzeuge außer es, in dem Fall die Linzer Wollzeugfabrik. Da gehört dann durchaus auch dazu, dass man das Ding mit diversen zollrechtlichen Bestimmungen ein wenig ansichert. Zum Beispiel sagt, ja, wenn wer Wollzeuge einführen will, dann schon, aber da liegt halt dann ein entsprechender Zoll drauf. Oder, was die oberösterreichischen Handwerker ziemlich genervt hat, es war verbunden mit Abnahmeverpflichtungen. Das heißt, könnte ja sein, dass man sieht, man, da ist so eine Nachfrage, die Linzer Fabrik kommt gar nicht nachher mit dem Produzieren. Dann darf man schon importieren, aber man muss nachweisen, dass man die gleiche Menge von der Fabrik angenommen hat. Muss aber nicht heißen, um denselben Preis. Deshalb sind die Weber, also die waren ja zünftig organisiert, die Weber und die Textilhändler, vor allem die Textilhändler natürlich, eher ein bisschen Sturm gelaufen gegen diese Abnahmeverpflichtung, weil es ein Witz, zuerst sagt sie uns, wir machen das alles selber und dann müssen wir sozusagen kaufen, weil am Anfang war das nicht ausgemacht, dass die Textilhändler oder Weber, die gehandelt haben, sozusagen dann annehmen müssen. Aber es waren eben Strategien, um der Fabrik auf die Beine zu helfen und sozusagen sie zu schützen in gewisser Weise.
Das bringt mich dazu, dass die Fantasie war, dass das ja alles so im Kleinen passiert, so damals, wo so lange her. In Wirklichkeit gibt es ja da schon ein ganz großes System auch dahinter und ich glaube, der Merkantilismus wurde das genannt. Das heißt, das findet ja alles in einem relativ großen, geplanten Wirtschaftsverbund statt.
Wenn man so will, war die Wirtschaftslehre der damaligen Zeit eine sehr planwirtschaftlich dirigistische. Da meint man teilweise ja fast, das ist ja wie der Kommunismus oder so irgendwie.
Das heißt, da ist die EU fast der Lerchelschaß dagegen.
Wahrscheinlich, ja. Grundsätzlich war die, also muss man vielleicht ein bisschen anders anfangen. 17. Jahrhundert, ich habe schon gesagt, also 1672 ist die Fabrik gegründet worden. 17. Jahrhundert war ja nach dem 30-jährigen Krieg einmal schon ziemlich viel hin und ziemlich tabula rasa. Und die habsburgischen Herrscher haben natürlich schon auch gewusst, woanders passiert in Richtung sich neue Märkte erschließen, Zeug im Ausland verkaufen, sozusagen schon wesentlich mehr, weil wir sind ja in einer Zeit, wo zuerst die Holländer, dann die Engländer schon ihre Kolonien haben und wo man Textilien importieren kann, aber das sind natürlich auch Märkte. Und so gesehen hat sich da eine Wirtschaftslehre gebildet, ist eben der Merkantilismus, der sagt, es geht auf alle Fälle um eine positive Handelsbilanz, also sprich, wir müssen mehr Zeug im Ausland verkaufen, als was wir importieren. Daraus folgt, wir dürfen unsere Rohstoffe nicht exportieren, sondern wir müssen mit dem Zeug selber was machen, also Wertschöpfung im Lande. Und aus dem abgeleitet halt eine Menge sozusagen Maßnahmen und Richtlinien, wie man Wirtschaft wieder in die Höhe bringt. Eben wie gesagt, gerade fürs habsburgische Gebiet nach dem 30-jährigen Krieg, aber natürlich auch für Deutschland, ganz, ganz wichtiger Ansatz, weil genug sozusagen hingewiesen ist. Anderer Gesichtspunkt ist natürlich auch, wir müssen die Bevölkerung vermehren. Weil je mehr Leute, desto größer ist unsere Steuerbasis. Wir haben auch Geld von den Leuten, nicht? Das ist in dem Sinn heute ja nicht anders wie damals. Aber das hat ja auch damit zu tun, dass es um militärische Stärke geht. Gibt überhaupt ein wissenschaftliches Konzept, das sagt, es geht um einen fiskal-militärischen Staat. Also diese Staaten der damaligen Zeit haben ihren Schwerpunkt hauptsächlich im Versuch, ein effizientes Steuersystem, Besteuerungssystem hinzukriegen, damit wir das Geld für einen starken Militärapparat ausgeben können, weil ja an allen Ecken und Enden letztendlich auch Kriegsgefahr gedroht hat. Wenn wir zu Maria Theresia gingen, falls ich das noch, oder gibt es Zwischenfragen?
Ja, ich würde schon gerne Zwischenfragen, weil wir sind jetzt geografisch quasi fast
weit weg.
Weg müssen wir schon lang sagen.
Ja, jetzt würde ich gerne wieder ein bisschen in Salzkammergut oder in unsere Gegend zurückkommen. Und es war ja so, also Galizien hast du erst erwähnt, ich meine, das ist heutiges Polen, Ukraine-Teile. Genau. Von da sind viele Leute nach Wien gekommen, quasi. Und wenn man sich geografisch anschaut, ich meine, man muss sich vorstellen, 18. Jahrhundert ist Transportmittel, wird es nicht recht viel geben. Wie kommt man da auf die lustige Idee, dass man ins innere Salzkammergut geht und sagt, okay, und da suchen wir uns jetzt Leute, die spenden. Das ist mir ein Rätsel, nicht? Dass ich nach Everding gehe von Linz, okay.
Aber Rosloch wird noch gehen, ja.
Rosloch geht auch noch. Also, aber allein, wenn ich mir die topografischen Voraussetzungen anschaue, im Salzkammergut, da muss ich mal hinkommen, da muss ich über den See kommen, dass ich mal überhaupt in den Ebensee bin, da bin ich noch lange nicht in Ischl. Dass der Kaiser das keiner hat und da seine Sommerfrische machen, das wissen eh alle. Aber wie es da zu den Spinner und Spinnerinnen gekommen ist, das überrascht mich jetzt ein bisschen.
Es war im Grunde, wenn man so will, auch eine staatliche Initiative. Also es war nicht Salzkammergut, dass das da geschrien hat, gebt's uns, sondern es war eher die Stelle, die dem Salzoberamt, die ja sozusagen sowieso das Sagen im Salzkammergut gehabt haben, gehen wir vielleicht noch kurz, aber dieser Verwaltungsstruktur vorgeordnete Stelle war in dem Fall ein Ding namens Ministerialbanko-Deputation, wurscht, aber die haben da sind dann letztendlich sozusagen die Entscheidungen, die dann ja auch der Hof mitgetroffen hat, eigentlich passiert. Und die haben das dem damaligen Salzamtmann, also dem Chef von dem ganzen Salzwerkel sozusagen vorgeschlagen, eine Spinnerei im Salzkammergut zu installieren, großflächig sozusagen, weil es zu der Zeit auch zu ziemlich einschneidenden Reformen in der Salzwirtschaft gekommen ist. Dir liegt der Frage auf dem Zunge, kommt mir viel, aber.
Nein, mir kommt vor, es geht genau in die Richtung, wo ich hin will.
Okay. Da muss man vielleicht den Baron von Sternbach erwähnen, das ist der neue Salzamtmann. Und dieser Salzamtmann hat gefunden, dass im Arbeitssystem Salz eigentlich schon weit zu viel Leute sind. Natürlich hat das gewisse Verselbstständigungstendenzen auch, wenn es geht, dass der Vater seinen Buben irgendwo ins Berggeschäft, und ein Holzknecht vielleicht da, aber oder als Pfannhauser, also Arbeiter bei den Salzpfannen, unterbringt, dann sozusagen so bald wie möglich. Vielleicht kann ich einmal, wenn es mich nicht gefreut oder ich habe auf meine Sache was zum tun, sowieso gleich einmal einen Buben schicken und so irgendwie. Also da wird zumindest in der Literatur so berichtet, durchaus auch ein bisschen ein Unterschleif, würde man historisch sagen, drinnen. Also hat man sich ein bisschen mehr herausgenommen, als was aus betriebswirtschaftlicher Sicht vielleicht angesagt gewesen wäre. Und der Sternbach, dieser neue Salzamtmann, ist da ziemlich eingefahren, hat den Zugang für die ganz Jungen stark beschränkt. Ob es zu einer wirklichen Entlassungswelle gekommen ist, habe ich aus den Quellen nicht wirklich auserlesen können, aber es gibt schon Stellen, wo es heißt, die abgeschafften Bursch sozusagen, die jetzt müßig gehenden, feierenden, abgeschafften Burschen, also gibt es offenbar wirklich auch freigesetzte Leute. Und die ganze Arbeitssituation im Salzkammergut war sowieso schon prekär, deshalb, weil diese Salzwirtschaft so dominiert hat. Und von dem her war dieser Vorschlag vom Grafen Kinski, von dieser Ministerialbanko, wie ich erwähnt habe, ein hochwillkommener. Ja, das tun wir. Die haben sogar versprochen von Wien aus, wir tun euch das ein wenig vorfinanzieren. Also da braucht es nicht einmal Geld für die Spinnradeln in die Hand nehmen, das checken alles wir. Und wir bieten sozusagen Arbeit an für die Leute, die wir sowieso nicht mehr loswerden können. Weil die Idee war schon, dann weiß man halt Leute aus dem Kammergut aus, dann bringen wir die Burschen halt ins Militär. Muss man auch dazu sagen, Salzkammergut war damals militärbefreit, also eigentlich hat keiner müssen.
Ja, und du hast einen Pass braucht, dass du reinkommst. Und
du hast einen Pass braucht, dass du reinkommst. Das
und
war ein relativ geschlossenes Gebiet sozusagen. Zu diesen Ausweisungen ist, man hat ein paar Quellenstellen, wo man schauen, sie haben für diverse Schanzarbeiten auch in Wien dann teilweise Leute aus dem Salzkammergut eingesetzt. Bekannt ist eh die Geschichte, dass das fachliche Holzknechte, also die wirklich was kennen haben oder vor allem Wasserbauer irgendwie fit waren, sowieso immer wieder auch woanders eine Arbeit gefunden haben. Das waren natürlich Profis, weil da ist im Salzkammergut ganz viel ums Holz gegangen, weil ja die Salzproduktion aus verschiedenen Gründen viel Holz braucht. Also hat man schon immer wieder auch gemeint, man wird auch Straßenbau im Mühlviertel war einmal so eine Idee, glaube ich, vom Sternbach selber, dass man da junge Burschen irgendwie einmal zumindest befristet los wird und die da einsetzt. In was für einem Volumen trauert immer aus meinem Quellenkenntnisstand nicht
zu sagen. Aber lass mich kurz zusammenfassen. Also es ist so, da kommt der neue Salz, wie heißt der, ob... Das ist ein neues Salzamtmann. Genau. Und der tut genauso wie heute unsere Manager draufkommen, hey, wir konnten noch viel mehr verdienen, aber das geht nur, wenn wir Leute raushauen. Also quasi, wie sagt man da heute dazu?
Rationalisierung
genau. Ja. Also Rationalisierung im 18. Jahrhundert, ganz ja. einfach. Und dann kommt ihr auf die lustige Idee, dass quasi die Leute, die da der Unterschleif sind, die was da halt quasi drinnen sind und die wir nicht brauchen, denen gehen wir aber dann an andere hocken, dass sie auch für den Staat arbeiten können, nämlich spenden. Ist das so?
Und letztendlich schon das Überleben. Ne? Ich meine, ja. Im Grunde, wenn nichts da ist, dann wird es natürlich schwierig, irgendwie jetzt direkt, und wenn man es nicht los wird, ja, irgendwas müssen sie tun. Richtig, was du erwähnst, ist natürlich, die Fabrik ist zu der Zeit, also ob, zu der Zeit eigentlich noch nicht, da gehört es noch witzigerweise der Orientalischen Kompanie, okay. Ja, aber nur mehr ein paar Jahren, die auch sehr staatsnahes Werkel ist, und dann wird sowieso, geht es ins Aerarium, wie das heißt, also es ist dann eigentlich ein Staatsbetrieb. Nolens wollens auch ein bisschen, sie haben schon auch überlegt, übernehmen wir es als sozusagen staatlichen Betrieb oder schauen wir, dass wir es quasi privatisieren. Vielleicht gibt es adelige oder bürgerliche Unternehmer, die es haben wollen. Man hat sich dann wahrscheinlich schon auch aufgrund des Volumens an SpinnarbeiterInnen oder hauptsächlich Frauen halt dranhängt, man hat sich dazu entschieden, dass es dann staatlich wird. Nicht?
Okay.
Daher haben die natürlich auch dann für den Staat gearbeitet,
wie ja, du das sagst. Aber die Frauen sind jetzt nur mehr ein Stichwort, weil die Leute, die damals quasi aus der Salzarbeit das loswerden wollten, waren wahrscheinlich vorhin Männer, oder?
Das waren eher junge Männer.
Und die haben jetzt nämlich auch zum Spinnen angefangen.
Und die haben auch zum Spinnen angefangen. Ja, genau. Also, ich habe eine ganz interessante Quelle auch gefunden in Linz im Archiv. Das sind, und zwar relativ klein hierbei, darf man sagen, also nahe zum Gründungsdatum dieser Spinnerei, nämlich aus 1753, also 50 Jahre nachdem diese Spinnerei für die Linzer Fabrik überhaupt eingeführt worden ist, hat das Salzoberamt erheben lassen, wie viele Bettler haben wir denn im Salzkammergut. Das passiert in Form von umfangreichen Listen mit Namen und Adressen. Geile Quelle, meines Wissens noch nie ausgewertet, also wirklich ein hübsches Ding. Da haben wir eigentlich von allen Salzkammergut-Siedlungen lange Listen von Leuten, die der Spinnarbeit nach, also unter anderem auch der Spinnarbeit nachgehen, registriert sind, weil sie betteln. Ja, das ist wahrscheinlich in Form dieser Bettlerstreifungen passiert. Man hat so eine Art von Razzien gemacht, weil es auch darum gegangen ist, welche Bettler sind von da. Mit dem müssen wir mehr oder weniger, weil es gab so ein sehr altes Heimatrecht schon. Ja. Und wer ist nicht von da, die schirmen wir an. Das war grundsätzlich der Zugang zu Armut und Bettelei in der Zeit. Also wollte man wieder mal schauen, welche Bettler sind von da und welche können wir sowieso ohne weiteres loswerden, weil die da nicht geboren sind, weil die erst seit kurzem da sind oder aus irgendwelchen Gründen eh woanders hinkehren. Und damit hat man diese bettelnden Personen registriert und die aber auch sehr genau gefragt oder angeschaut, wie gesund sind sie. Man hat schon eine Menge von Menschen auch mit Behinderungen auf diesen Listen. Leider kann man mit den Begriffen nicht so viel anfangen, aber wenn man steht ganz mieselsichtig, dann heißt das, okay, der ist weg beieinander. Ja. gibt auch teilweise Leute offenbar mit psychischen Erkrankungen, die da halt bei den Kirchen oder sonst wo gebettelt haben und ansonsten halt, soweit es möglich gewesen ist, irgendwelchen Arbeiten nachgegangen sind und vor allem eben der Spinnarbeit. Das heißt, dieses Konzept Spinnen für die ganz Armen hat offenbar 6 Jahre später schon ziemlich gefruchtet, weil da hunderte von Leuten, die auch Spinnarbeit betrieben haben, auf diesen Bettellisten findest. Und auch eben ganz junge Leute. Jetzt bin ich wieder bei deiner.
Genau. Die jungen Burschen mehr oder weniger.
Genau.
Und wir haben ja so ich zumindest habe so eine nostalgische Vorstellung. Bei den Bauern, wenn im Winter nichts zum Tor war, dann sitzt die Oma und die Mama halt beim Spännrall und dann spinnen. Das ist aber leider nur eine romantische Vorstellung, weil in Wirklichkeit war es nicht so. Und dann kommen jetzt plötzlich diese jungen Burschen, die haben aber nicht spinnen können, oder? Ich meine, heute kann es eh keiner mehr, aber damals,
man musste, das habe ich jetzt zwar vom Salzkammergut quellenmäßig nicht herausfinden können, aber von anderen Gebieten, respektive auch für die Baumwollspinnerei, die später ja dann auch ins Salzkammergut kommt, aber auch für Fabriken, nicht Bergaudi, also für den eigenen Bedarf, sondern für Fabriken, man musste die Leute unterweisen. Und der Joachim, glaube ich, möchte mir das Wort Spinnmeisterin auszukitzeln, weil ich das so richtig sehe. Also im Grunde gab's Fachfrauen, kann man sagen, die Leute in einem Art von Kurssystem in die Spinnerei überhaupt einmal unterwiesen haben, damit die das kennen. Bei jungen Männern, und das waren ja teilweise Jugendliche, da sind ja 13-, 14-Jährige, also da wird man eher davon ausgehen müssen, dass die nicht Spinnen haben können. Und wahrscheinlich sind auch bei Erstinstallation dieses Spinnverlags im Salzkammergut solche schon geübteren Spinnerinnen unterwegs gewesen, die Leute unterwiesen haben, weil von selber. Von Linz weiß man es, da gab es 2 Spinnmeisterinnen, die eine Zeit lang unterwegs gewesen sind, da weiß man von 120 größenordnungsmäßig Leuten aus den Regionen, die ausgebildet worden sind. Hat man ganz modern so eine Art Multiplikatorensystem gedacht, nicht? Die was dann gut kennen. Erstens kriegen die dann ein Spinnradl geschenkt und vielleicht nur einen guten dazu oder so. Und zweitens sollen die das Wissen dann gleich bei einer daheim weiter verbreiten.
Ja, was in der Literatur ja auch immer wieder auftaucht, ist die Unzufriedenheit mit der Qualität des Gesponnenen.
Das ist ein großes Thema und da büte ich mir schon ein, so zumindest ein bisschen ein wissenschaftliches Neuland zu betreten. Bekannt ist für die Zeit der Gespinsthunger, das heißt, das ist allweits wenig Garn da für die Weber. Man muss es in der Handspinnerei so vorstellen, dass 8 oder vielleicht sogar 10, wenn es feiner ist, Spinnerinnen einen Weber mit der benötigten Garnmenge versorgen. Das heißt, das ist wesentlich personalintensiver. Klar, weben nicht, das geht, selbst wenn ich noch Schifferl händisch schieße, das geht relativ schnell. Aber Spinnen ist halt sozusagen Handarbeit. Und wo waren wir jetzt? Jetzt habe ich den Faden kurz verloren.
Die Qualität.
Und die Spinnqualität, genau. Die Fabrik hat offenbar große Mengen auch eher fein gesponnenen Garnes braucht, wahrscheinlich für die feineren Stoffe. Das hat man erstens kennen müssen. Zweitens ist auch die Frage, also das ist ja anstrengend fürs Auge, also ob es nicht sozusagen leichter gewesen ist, auch gröberes Garn zu spinnen. Und dann weiß man auch wieder aus Quellen, in dem Fall von der Hofkammer, vom Staatsarchiv, dass diese Spinnhaushalte durchaus das so praktiziert haben, dass wer gerade Zeit gehabt hat, sitzt sie zum Spinnradl und spinnt am selben Ding sozusagen weiter. Das nivelliert natürlich die Qualität eher nach unten. Wahrscheinlich gab es in vielen Haushalten, ich nehme an, auch geübte Frauen, die das durchaus feiner zusammengebracht hätten, aber die sozusagen die ganze Zeit für die Spinnerei frei zum Spülen, wenn erstens normalerweise ein Schübe Kinder da ist, nicht? Und man ein Essen braucht haben und so weiter, oder man selber am Feld oder sonst wo was zum Tun gehabt hat, war wahrscheinlich nicht so angesagt, aber ein paar von den Geschroppen, die momentan frei zum Spülen sind, hat man halt dann zum Spinnradl gesetzt und die haben offenbar nicht die Qualität produziert.
Und spannend finde ich ja, was gesponnen wurde. Also die
Ausgangsprodukte. Also vom Material, ja. Lustigerweise war die Idee, die Ursprungsidee von der Fabrik, aber das war fast ein wenig ein Fake, weil das hätten sie wissen auch können, wir verarbeiten heimische Schafwolle. für das, was da produziert worden ist, nämlich diese Wollzeuge, da braucht man einschürige, langfaserige Schafwolle. Und diese Schafrassen sind da überhaupt nicht immer gewesen und auch in Böhmen noch nicht immer gewesen. Teilweise waren sie in Sachsen schon geübt, also eingeübt und haben sie es gezücht und genutzt. Aber vor allem hat man dann Wolle aus dem Temeswarer Banat importiert. Also die Wolle, die Spinner da drinnen im Salzkammergut gehabt haben, hatte schon eine sehr, sehr weite Reise hinter sich. Das Banat war ja so ein wenig ein neues, also war ja sowieso ein neues Gebiet, nicht? Das war im Zuge der Rückeroberungen von den Türken. 1716 hat der Prinz Eugen da, glaube ich, Temeswar selber erobert. Und damit war das Banat dann auch habsburgisch. War ein wenig so eine Modellregion, wo man, da gab es ja keinen Adel mehr dazwischen. Da hat man auch so diesen Kameralismus ziemlich exzessiv gelebt und Planwirtschaft sozusagen versucht zu betreiben. Aber halt auch mit den Wollhandlern versucht dann und die Produzenten sozusagen versucht, eine gute Connection aufzubauen. Die haben eigene Sensale, haben die geheißen. Also die Fabrik hat eigene Aufkäufer sozusagen beschäftigt gehabt, die da hingefahren sind und halt möglichst langfristig auch versucht haben, Wolle an Land zu ziehen. Haben aber nicht immer nur das beste Geschäft gemacht, weil die dort haben ja natürlich auch gewusst, wie es da muss, damit du gut verdienst an der Wolle. Ne?
Ja. Ja, das heißt, wir reden seit ungefähr, weiß ich nicht, 10 Jahren von Globalisierung, da sind wir quasi 300 Jahre spät. Weil das hat es damals auch schon gegeben.
Das hat es damals auch schon gegeben und wenn man ein bisschen zusammenrechnet, was alles in so einem Wollstoff, ob es jetzt dieser Sachet oder der Kronrasch oder was auch immer drin ist, dann kommt man halt nicht nur auf die Wolle aus dem Banat. Dann kommt man vielleicht aus Feingarn, das aus Sachsen importiert worden ist, zum absoluten Ärgernis des Hofes. Warum macht es das nicht selber? Ja, weil wir zu wenig haben vom feinen Garn. Dann kommst du aber auch auf Farbstoffe, die über Triest einkauft, aber in Ostasien oder in Brasilien, brasilianische Farbhölzer und so weiter. Du kommst auf eine Produktpalette, die eigentlich global ist. Ja, es ist globale Wirtschaft.
Also, wenn uns eins glaubt, das war ein regionaler Industriezweig, dann sind wir falsch.
Nein, dann sind wir falsch, weil so, das haben sie ja in gewisser Weise wollen. Nicht? Es ging ja nicht nur darum, dass man möglichst viel, es ging ja auch darum, dass man wieder mit den Produkten möglichst ins Ausland geht, wegen der sozusagen positiven Handelsbilanz. Sie haben immer wieder versucht, mit dem Osmanischen Reich ab puncto Absatz dieser Wollstoffe ins Geschäft zu kommen. Die haben Wollstoffe gebraucht, das haben sie nach Engel und holländischer Art, nicht? Das waren genau diese Produkte, die das Osmanische Reich abgenommen hat. Sie haben Anfang des 19. Jahrhunderts dann türkische Käppchen produziert. Das ist der Fes, ja, die traditionelle Kopfbedeckung.
In Linz. In Linz haben sie das.
Haben sie in Linz gemacht. Das hat nicht ganz so hingehauen, wobei es Ende des 19. Jahrhunderts dann eine Wiener Fabrik gegeben hat, die Spezialisten waren für diese türkischen Kopfbedeckungen. Also für diese Sachen ist witzigerweise aus dem zentralen Europa kommen. Und wir haben uns auch nicht immer nur bekriegt und gefetzt mit den Türken sozusagen, sondern vor allem nach dem Frieden von Pasarowitz hat man einen Botzenhandelsvertrag mit dem Osmanischen Reich aufgesetzt. Deshalb gibt es auch diese Orient-Kompanie, die dann auch Besitzer der Linzer Fabrik gewesen ist. Und wahrscheinlich, das kann ich aber quellenmäßig nicht belegen, hat man, was die Produkte der Linzer Fabrik betrifft, ganz bald schon einmal angefangen sozusagen zum Umschmerzeln, ob da nicht an der Levante und mit den Osmanen auch was gegangen hat, weil Wollstoffe waren dort begehrt und die hätten es schon gekauft.
Ja, und das fällt mir jetzt auch noch was ein. War das auch der Grund, warum es in Temeswar quasi dann, das war ja die erste Stadt in Europa, die elektrische Straßenbeleuchtung gehabt hat. Also die erste war London, aber das war ja... Ist ja Insel und nicht Kontinent.
Das ist ja nicht mehr Europa.
Genau, also jetzt wieder nicht mehr, nicht? Ja, ist ja interessant, weil wenn man heute durch Temeswar fährt, glaubt man ja nicht, dass das die Stadt war, wo die als erstes in Europa elektrische Straßenbeleuchtung
hatte. Ich kenne Temeswar leider nicht, einmal, aber es ist schon möglich, dass das eine Folge dieser Modernisierung auch gewesen ist. Sie hätten schon einiges probiert dort. Es sind übrigens dann ja auch Leute aus dem Salzkammergut teilweise dort angesiedelt worden. Das war ja auch so... bevölkerungspolitisches Experiment, wenn man so will.
Religionsbezogen?
Natürlich, die was Salzkammergut betrifft, das ist eher bekannte Geschichte, die Landler, dass natürlich die Protestanten dort sie waren nicht beliebt, sagen wir mal so, obwohl es den Geheimprotestantismus immer gegeben hat. Ja, das muss man auch. Also wer mal am Kallenberg war bei Galsern, da oben gibt es ein paar Minuten unterhalb von der Hütten eine Höhle. Das wird heute noch gepflegt und gehegt, aber das war eins dieser Geheimkircheln, wo die Protestanten am Sonntag ihre Messen abgehalten haben. Aber hat natürlich niemand wissen dürfen, weil gefährlich und auf einmal bist du auf so einer Abschiebeliste. Allerdings muss man auch sagen, es hat dann in einer zweiten oder dritten Abschubwelle so viel Leute gegeben, die gesagt haben, okay, wenn ihr uns nicht wollt, dann gehen wir halt so auf die Art. Also quasi schreibt es uns auf, dass fast wieder entsetzt waren die Herren Salzbeamten, dass so viel Leute eigentlich diese Konsequenz bereit waren zu tragen. Das Salz kann man gut zu verlassen, wenn einer Glauben nicht akzeptiert wird. Das ist auch ein Gesichtspunkt.
Genau, und jetzt fällt mir nur was ein, weil du zuerst gesagt hast, die waren ja auch immer da quasi der Adel oder die Monarchie war ja darauf quasi festgelegt, dass Steuern von die Leute einsammeln. Das war im Salzkammer gut auch anders, oder?
Da gab es eine weitgehende Steuerbefreiung, das ist schon richtig. Bis auf ein paar Sondersteuern, wie der Fleischkreuzer, der glaube ich ganz am Anfang im Zuge des Kriegs mit den Preußen eingeführt, versucht wurde einzuführen, da sind die Leute dann Sturm gelaufen, auch die Fleischproduzenten waren da nicht amused drüber. Also man hat dann schon irgendwie versucht, trotzdem ein bisschen Geld zu machen, aber gegangen ist es ja um Salz.
Okay.
Haupteinnahmequelle Salz. Und Salz hat schon von diesen Kameraleinkünften, also das, was die quasi selber braucht haben, ein Drittel teilweise ausgemacht, also eine ganze Menge an Geld, was die habsburgische Herrscherhaus braucht hat, hat eigentlich auf dieser Salzproduktion beruht. Deshalb war einer wichtig, das möglichst nicht mit anderen Sachen, sondern produziert
zum Teufel komm raus, sozusagen. Wenn wir zuerst das mit der Globalisierung kurz gehabt haben, da ist ja jetzt fast umgekehrt, dass die Produkte von weit her gekommen sind, aus die Grundprodukte, aber die Billiglohnmenschen waren dann im Salzkammergut. Deswegen ist es dort auch gemacht worden, weil die Produktionskosten so niedrig waren.
Sie haben praktisch die Produktions-, also sozusagen künstlich dadurch niedrig gehalten, dass die mit den Löhnen, also da hast du das schon jahrzehntelang gewöhnen müssen, Petitionen, wir hungern, bla bla bla, weil sie haben eine konsequente Niedriglohnpolitik betrieben und haben eher bevorzugt, die Nahrungsmittelpreise zu steuern. Da gab es die Hofmark, ja, alpenvorländisches Gebiet, die verpflichtet waren, dort ins Kammergut zu liefern. Dort gab es die Hofkästen, wo sozusagen dann preisgeregelt billiges Getreide abgegeben worden ist. Und wenn sie es in Oberösterreich nicht gekriegt haben, dann sind also Getreideaufkäufer für Salzkammergut bis nach Ungarn gefahren und haben dort Getreide eingekauft. Genauso war es mit diesen Schmalzzuteilungen. Das ist auch eine super Quelle, die ich ein bisschen entdeckt habe. Das sind diese Schmalzzuteilungen, Schmalzbedarfslisten heißt. Da listen sie jeden Haushalt auf, von Hallstatt habe ich es ganz, ganz gut beieinander, und bewerten, wie viel Schmalz die brauchen, weil, also Fett und Kohlenhydrate, nicht eine extrem gesunde Ernährung, das war halt so, und auch wahrscheinlich oder mit Sicherheit einer der Hintergründe, warum im Salzkammergut das Skorbut permanent gewütet hat, also das wissen vielleicht auch nicht alle, Skorbut, der Krankheit von den Seeleuten aufgrund von Vitamin, also Vitamin C geht es letztendlich, aber die Salzkammergurtler haben mit ihrem Fett und ihrem Kohlenhydrat wahrscheinlich einen Hauptteil ihrer Ernährung bestritten, weil das billig war, das haben sie sich gerade nur leisten können. Einen Apfel haben sie wahrscheinlich nicht jeden Tag gesehen und Zitrusfrüchte gibt es sowieso nicht und alles und Fleisch gibt es sowieso keins.
Und Sauerkraut? Sauerkraut?
Ja, sozusagen Gatteln mit Kraut wird es geben haben. Das Krautgattel ist schon eine Institution, aber es hat offenbar den Skorbut nicht eindämmen können, weil das war ein Thema. Ein Riesenthema eigentlich im Salzkammergut.
Okay.
Der Schabock hat der geheißen.
Schabock. Ja. Ja, da gibt es aber nur das Schabockskraut. Hat das auch was mit dem zu tun?
Das ist ein guter Hinweis, das wissen die nicht.
Okay.
Genau.
Ja, dann kommt man nachschauen. Ja, ja. Ich muss nämlich dir jetzt Einhalt gebieten, weil wir sind ziemlich weit fortgestritten. Ich habe auch nicht rationalisiert, sondern umstrukturiert, weil du hast eine Musik gewünscht, die spielen wir jetzt am Schluss, weil es super gut dazu passt. Das heißt,
ich habe noch eine kurze Frage.
Genau.
Und zwar, weil es ja immer wieder um die Entlohnung gegangen ist, auf welche Weise hat denn die stattgefunden? Ich habe das nämlich ganz witzig gefunden, diese Entlohnung mit den Strindl.
Ach so, ja. es war ein feinst ausdifferenziertes Lohnsystem, wo es nach Feinheit des Garnes gegangen ist. Je feiner, desto besser entlohnt. Das hat nicht jedes Verlagssystem in Europa gehabt. Das ist eher eine Besonderheit von dieser Linzer Fabrik, dass sozusagen je nach Feinheitsstufe unterschiedliche Löhne gezahlt haben. Und ursprünglich war eben der Subunternehmer der Faktor, der sich sozusagen pro Pfund, also ein halbes Kilo, ein Strändl hat nehmen dürfen und das hat er dann für sich auf seine, also zu seinen Gunsten mit der Fabrik anrechnen dürfen.
Was ist ein Strändl?
Ein Strändl ist so ein Zahndrahtswollding, was sozusagen genormt ist. Es ist immer die gleiche Anzahl von Umdrehungen auf der Haspel, auf der Haspel sozusagen, also das ist immer die gleiche Fadenlänge und ist eingewogen worden aufs Pfund. Das heißt, je feiner das Garn, desto mehr Strändeln waren für das Pfund und desto besser ist gezahlt worden sozusagen. Und am Musste Anfang genormt werden, weil sonst ist es ja witzlos. Nicht?
Am Anfang war es so, dass man sie ein Strändel gehalten hat dürfen für so und so viel, die ich geliefert habe. Und das ist dann für's irgendwann Pfund, in ja. Geld auch
umgelegt. Irgendwann haben sie das über Transportkosten dann gespielt, genau.
Genau. Also wir immer... Wir wissen eben, wir werden nie fertig bei den Stubengesprächen, weil da braucht man jetzt nur drei. Aber Aufruf an die Leute, die draußen zuhören am Radiogerät, kommt einfach ins Battlehaus, in die Stuben, weil ihr könnt nach der Sendung dann quasi nur mit unseren Wissenschaftlern reden, so wird es auch heute sein. Und ich hätte einmal gesagt, Ernst, danke fürs Kommen. Auch wenn du nicht immer im Salzkammergut warst, ist da sehr erquickend, den Salzkammergut-Dialekt von dir zu hören, weil den hast du Gott sei Dank gehalten. Danke fürs Kommen an alle anderen auch. Ich hätte gesagt, Salzkammergut-Risch, da hätte ich gesagt, Geschmack war's.
War Geschmack, ja.
Und wir steigen jetzt aus mit dem Musikwunsch, den du gewünscht hast. Und ich kann mir vorstellen, so ist diese junge Burschen gegangen. Singer tut das Lied Platz bei den Tears. Ich kann mir vorstellen, die haben auch Blut geschwitzt, wie sie das erste Mal vor dem Schmähnraul gesessen sind. Und es heißt bezeichneterweise Spinning Wheel.
Okay.
Also, danke vielmals.
Ich pfiat mich auch noch, pfiat euch. Ja, und kommt zum ins Bartelhaus.
Vielen Dank.
Spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign? Painted pony on the spinning wheel ride. Thank you. the spinning wheel fly.